SRF 3.
Fast alles ist wieder möglich. Ab Montag dürfen Restaurantterrassen öffnen. Man darf ins Kino und ins Fitness. Der Bundesrat lockert zahlreiche Corona-Maßnahmen. Die Zahl der Ansteckungen steigt. Der Bundesrat lockert. Wir fragen, ist das der richtige Moment? Das ungute Gefühl der Dänen. Als erstes Land in Europa verzichtet Dänemark auf den Impfstoff von AstraZeneca. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Mittwochnachmittag, da hängen wir seit Ausbruch der Pandemie alle paar Wochen an den Lippen des Bundesrates. Diesmal folgt er dem Ruf der Wirtschaft und der Mehrheit im Parlament und verkündet Lockerungen. Corinne Vinzenz, die Medienkonferenz des Bundesrates, die läuft noch. Was genau passiert jetzt? Was öffnet, was nicht?
Die Restaurantterrassen, die gehen jetzt ab Montag tatsächlich wieder auf, nachdem wochenlang darüber gestritten worden ist. Aber die Gastronomen, denen das nichts bringt, die sollen weiterhin Gelder bekommen aus der Staatskasse, denn die Innenräume der Restaurants, die müssen zubleiben. Auch im Sport gibt es Lockerungen. Im Innern wird Sport wieder möglich mit beschränkter Personenzahl. Und auch Fitnesscenter können wieder öffnen, nicht aber Hallenbäder für die Erwachsenen über 20. Und von den Öffnungen heute profitiert schließlich auch die Kultur. Kino, Theater, Veranstaltungen drinnen werden wieder möglich, mit beschränkter Personenzahl allerdings höchstens 50, draußen höchstens 100 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Bundesrat setzt jetzt mit diesem Öffnungsschritt das um, was er ursprünglich vor einem Monat ins Auge gefasst hatte und verschoben hat.
Gut, Sie sagen es, die Diskussionen, die waren groß jetzt in den letzten Wochen wieder. Wie begründet der Bundesrat nun diesen Öffnungsschritt?
Ja, das ist keine einfache Begründung, die er hier liefert, denn auf dem Papier, wenn er sich strikt an die Kriterien halten würde, dürfte der Bundesrat eigentlich nicht lockern. Aber man weiß auch nicht, was über die Ostertage passiert ist, punkt Ansteckungen. Dafür ist es einfach noch zu wenig lange her. Aber der Bundesrat hat immer gesagt, diese Kriterien seien nur ein Richtwert. Darum sagt er heute trotzdem, wir wollen das Risiko eingehen. Und warum sagt er das? Er sagt das, weil die Fallzahlen zwar steigen, aber relativ langsam. Und mit dem Impfen gehe es vorwärts. Die Hälfte der über 80-Jährigen und etwa ein Drittel der 70- bis 80-Jährigen seien schon geimpft. Und auf den Intensivstationen sei die Auslastung einigermaßen stabil. Vor diesem Hintergrund will der Bundesrat den Öffnungsschritt wagen. Gerade auch, hat er heute gesagt, um Jugendlichen und jungen Erwachsenen entgegenzukommen. Denn die ganzen Maßnahmen hätten auch gesellschaftliche und wirtschaftliche Konsequenzen. Was der Bundesrat aber auch klar macht, es gibt die Gefahr, dass er die Lockerungen, die ab Montag gelten, wieder rückgängig machen muss, je nach Entwicklung.
Den Jungen, Sie haben es gesagt, denen kommen diese Öffnungen nun entgegen. Und wem noch umgekehrt? Wer sind die Verlierer?
Ja, einem Teil der Wirtschaft kommt das sicher entgegen. Fitnessbranche habe ich erwähnt, auch die Beizen, jene, die zu einem großen Teil den Umsatz draußen bei schönem Wetter machen. Für die ist es mit diesen beschränkten Kapazitäten jetzt natürlich erst ein Anfang, aber immerhin. Und dann sind die Kulturbetriebe da, die, würde ich mal sagen, sicher, vor allem auch die Kunstschaffenden, froh sind, dass sie wieder auftreten können, wenn auch nur vor wenig Publikum. Trotzdem dürfte die Gastrobranche auf der anderen Seite auch zu den Verlierern gehören, die nicht zufrieden ist, denn die Innenräume der Beizen, wie gesagt, die bleiben zu. Und das werden sie wohl nicht ganz verstehen, weil auf der anderen Seite Veranstaltungen in Innenräumen ja beschränkt wieder zugelassen werden.
Besten Dank für diese Informationen. Das war Corinne Vinzenz aus dem Bundeshaus und damit direkt in die Wissenschaftsredaktion zu Daniel Theiss. Kürzlich war zu lesen, dass das Virus praktisch nur in Innenräumen weitergegeben werden kann, dass man sich draußen kaum ansteckt. Von dem her ein logischer Schritt, Bars und Restaurants im Außenbereich wieder zu öffnen, quasi zurück ins Leben zu gehen.
Ja, dass sich die Menschen vor allem drinnen anstecken und nicht draußen, diese Überlegungen sind nicht ganz neu. Nach wie vor ist es aber schwierig bis unmöglich herauszufinden, wer sich wo genau ansteckt. Aber ja, die Öffnung der Terrassen halten viele Experten für vertretbar, genau eben weil es draußen ist. Aber dass sich auf Restaurantterrassen und in Gartenbeizen niemand ansteckt, das scheint auch illusorisch. Es sind ja wichtige soziale Treffpunkte, man geht ja dahin, um miteinander zu reden und nicht um sich anzuschweigen. Und beim Reden, je lauter und angeregter, vielleicht ist auch noch Alkohol mit im Spiel, da besteht ein Risiko, dass infizierte Personen andere anstecken, auch draußen.
Gut, aber es heißt, die Ansteckungen gibt es vor allem in Innenräumen. Was ist denn zu halten von den Lockerungsschritten in Innenräumen?
Es sind gewagte Schritte, denke ich. Vor allem die Veranstaltungen mit größerem Publikum, die sind ein Risiko. Der Kniff aber, dass dort nicht konsumiert werden darf und eine Maskenpflicht herrscht, das könnte tatsächlich funktionieren und neue Ansteckungen bei Veranstaltungen in Grenzen halten, denke ich. Wie allerdings ein bestuhltes Open-Air-Konzert aussehen soll, das ist mir zurzeit jetzt auch noch ein wenig ein Rätsel, muss ich ehrlich zugeben. Das andere sind die Fitnesszentren. Dort darf man die Maske abnehmen und setzt stattdessen auf Abstand. Entscheidend sind dort gute Lüftungen, damit die Luft intensiv ausgetauscht wird, dass es möglichst zu wenigen Übertragungen kommt.
Die Zahl der Angesteckten, die steigt im Vergleich zur Vorwoche um über 40%, meldet heute das BAG. Wenn man das so hört, ist es der richtige Zeitpunkt zum Lockern.
Nun, der Bund argumentiert damit, dass die Zahl der Hospitalisierungen nicht parallel läuft zu den Ansteckungen. Und das ist richtig und auch etwas Entscheidendes in der jetzigen Phase. Auch sterben nicht mehr so viele Menschen wie noch kürzlich. Im Moment ist bei den über 65-Jährigen sind sogar weniger Todesfälle als im langjährigen Durchschnitt zu verzeichnen. Es ist also, man redet dort schon von Untersterblichkeit. Trotzdem, es kann durchaus auch schief gehen. In den Spitälern sind immer mehr Menschen mittleren Alters und auch Jüngere, das muss man sagen. Es kann auch jemanden in den 20ern treffen. Und je mehr sich anstecken, desto mehr gibt es auch Langzeitbetroffene, Stichwort Long-Covid. Das Ganze ist ein Rennen gegen das Impfen jetzt letztlich. Und wenn wir es mit der neuen Freiheit nicht übertreiben, könnte alles auch aufgehen.
Bleiben wir positiv, wir drücken uns allen die Daumen, dass es diesmal nicht schief geht. Besten Dank, Daniel Theiss aus der Wissenschaftsredaktion. Und wir bleiben beim Thema Corona. Dänemark verzichtet als erstes Land in Europa ganz auf den Impfstoff von AstraZeneca. Michael Wettstein.
Wie die dänischen Gesundheitsbehörden mitteilen, werde das Impfprogramm ohne dieses Vakzin fortgeführt. Der Grund für den Verzicht sind Berichte darüber, dass der AstraZeneca-Impfstoff im Zusammenhang steht mit seltenen Blutgerinnseln. Zuvor hatten mehrere Staaten angekündigt, Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca vorübergehend auszusetzen. In der Schweiz ist dieser bisher nicht zugelassen. In 2 Monaten stimmt die Schweiz über das revidierte CO2-Gesetz ab. Heute hat der Bundesrat seine Pläne vorgestellt, wie dieses Gesetz umgesetzt werden soll bei einem Jahr. So hat die Landesregierung etwa die Pläne für eine Flugticketabgabe konkretisiert. In der Economy-Klasse wären zusätzlich 30 Franken für Kurz- und 90 Franken für Langstreckenflüge fällig. Bei höheren Klassen sollen jeweils noch 30 Franken hinzukommen. Die Vernehmlassung zu diesem Vorschlag läuft nun bis zum 15. Juli. Der ehemalige US-amerikanische Börsenmakler und Anlagebetrüger Bernie Madoff ist gestorben. US-Behörden bestätigten entsprechende Medienberichte. Madoff verstarb demnach im Alter von 82 Jahren in einem Gefängnis im US-Bundesstaat North Carolina. Sein Anwalt hatte bereits im vergangenen Jahr bekannt gegeben, dass Madoff an einer tödlichen Nierenkrankheit leide. Madoff verbüßte seit 2009 eine 150-jährige lange Haftstrafe. Er war verurteilt worden, da er mit einer Art Schneeballsystem Tausende von Anlegern um insgesamt Dutzende Milliarden Dollar betrogen hatte. In Burma hat das Militärregime Anklage gegen 19 Gesundheitsfachleute erhoben, neben Ärztinnen und Corona-Spezialisten auch gegen einen leitenden Beamten des Gesundheitsministeriums. Wie staatliche Medien berichten, wird ihnen ziviler Ungehorsam vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen ihnen bis zu 3 Jahre Haft. Seit dem Militärputsch Anfang Februar weigern sich viele Ärztinnen und Ärzte, an den staatlichen Spitälern zu praktizieren und arbeiten stattdessen im Untergrund. Auch heute wurde im Land wieder demonstriert. Großkundgebungen gab es etwa in den Städten Mandalay und Monivia.
Info 3 Abend.
Donald Trump stand während seiner Zeit als US-Präsident für die amerikanische Rückzugspolitik. Er zog die USA nicht nur aus internationalen Abkommen und Institutionen zurück, er wollte auch die US-Soldaten zurückziehen, die in diversen Konfliktgebieten im Einsatz sind. Nun hat Trumps Nachfolger im Falle von Afghanistan diese Rückzugspolitik fortgeführt, ja eigentlich zu einem Ende gebracht. Die USA wollen bis im September ihre Truppen aus Afghanistan komplett abziehen. Matthias Kündig in Miami, welche Politik verfolgt Biden damit?
Nun, Präsident Biden hat vor seinem Entscheid eine nüchterne Risikoabwägung machen müssen. Was gewinnt er, wenn er die US-Truppen noch länger in Afghanistan belässt und abwartet, bis der eingeleitete Friedensprozess mit den Taliban allenfalls dann mal Früchte zeigt? Und lohnt sich das? Denn der Krieg in Afghanistan hat in den letzten 20 Jahren ja nicht nur das Leben von vielen US-Soldatinnen und Soldaten gefordert, sondern auch über 2 Billionen Dollar gekostet. Und gleichzeitig ist die Terrorgefahr für die USA, die von Afghanistan ausgeht, mittlerweile eher marginal. Der Krieg in Afghanistan ist schon lange zutiefst unpopulär in der US-Bevölkerung. Er wird als endloser Krieg bezeichnet und deshalb zieht Biden einen Schlussstrich und will die Ressourcen lieber anderswo einsetzen, vor allem im Inland.
Aber Biden führt ja eigentlich aus, was Trump und vor ihm auch schon Obama vorgespurt haben. Ist das jetzt aber auch in Bidens Sinn, dieser Truppenrückzug?
Ja, das ist interessant. Biden führt nämlich das, was bei Trump schon vorgespurt hat, einfach ein bisschen überlegter und koordinierter aus. Zum Beispiel erfolgt der Abzug aus Afghanistan nicht schon am 1. Mai, wie dies Trump in den Taliban ausgehandelt hatte. Denn damit hätte Biden die NATO-Alliierten im Regen stehen lassen. Aber so überraschend dies klingen mag, setzt Biden eigentlich konkret um, was bei Trump häufig Schlagworte waren, nämlich «America first» und «Make America great again». Biden will und muss sich derzeit darauf konzentrieren, quasi das eigene Haus wieder in Ordnung zu bringen. Und das lässt sich daraus ablesen, dass zuoberst auf seiner Prioritätenliste die Bekämpfung der Pandemie steht, die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen, Verbesserung der Infrastruktur, die vernachlässigt wurde, und Investitionen in die Zukunft. Denn er weiß, die Mehrheit der Bevölkerung macht sich derzeit weniger Sorgen, Opfer eines islamistischen Anschlags zu werden, sondern ob sie morgen noch einen Job haben, Essen auf den Tisch stellen können, eine Krankenversicherung haben und dergleichen.
Also Afghanistan hat keine Priorität mehr auf der außenpolitischen Agenda. Was denn? Was steht jetzt im Zentrum?
China, ganz klar China. Wie schon sein Vorgänger sieht auch Joe Biden China als die größte außenpolitische Herausforderung. Und das hält auch der neueste Bericht über die globalen Bedrohungen der US-Geheimdienste klar, der gestern veröffentlicht wurde. Es geht Biden jedoch nicht nur um einen Wettstreit mit China in machtpolitischer Hinsicht, also Vorherrschaft im strategischen Bereich, wirtschaftlich und militärisch. Biden versteht den Machtkampf mit China auch als Wettstreit zwischen Demokratie westlicher Prägung und einem autoritären Staatsmodell. Und deshalb ist eine Konzentration auf Investitionen im eigenen Land eben auch kein Widerspruch oder klassischer Isolationismus. Denn in einer Zeit, in der immer mehr Menschen daran zweifeln, ob Demokratien noch in der Lage sind, auf Krisen zu reagieren und die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, will Biden beweisen, dass die USA dazu immer noch in der Lage sind.
Besten Dank für diese Information. Und das war Matthias Kündig direkt aus Miami. Und nun haben wir noch Börse und Wetter, Michael.
Die Börsendaten stammen wie immer von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 11.159 Punkten. Das ist ein Plus von 0,3%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 10,46 gehandelt und der Dollar zu 92,29 Rappen. Das Wetter: am Abend sind da und dort Schauer möglich. Morgen ist es trotz einigen Wolken häufig sonnig. Am Nachmittag gibt es lokale Schauer. Die Höchstwerte erreichen mit Biese 7 bis 10 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 500 Metern.
Das war Info 3 heute mit Michael Wettstein, Ivana Priberkovic und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.